Herzlich willkommen zum neuen Podcast, Sustainable Podcast mit Friederike und Jens. Und heute haben wir einen tollen Gast aus Berlin, Stella. Hallo Stella.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Stella, du bist von Laori und vielleicht haben auch schon die ein oder anderen etwas davon gehört von Laori. Was macht ihr? Was macht Laori?
Laori macht alkoholfreie Spirituosen-Alternativen. Ganz einfach, alkoholfreier Gin, alkoholfreier Rum für Trinken ohne Kater.
Da frage ich mich jetzt natürlich, oder das denken sich vielleicht die Leute gerade, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Was macht ihr anders als andere?
Das kann man aus zwei Warten sehen. Einmal die ganze Produktion natürlich. Das heißt, nachhaltige Zutaten verwenden, Clean Label, so wenig Scheiß wie möglich in einem Getränk zu verwenden. Wir sourcen immer so regional wie möglich, produzieren im Umland von Berlin, versuchen immer wirklich eher in zu gucken, wo sitzen wir. Unser Büro ist in Berlin und dann gucken wir immer quasi so in Kreisen, okay, wen finden wir in unserem Umfeld, wen finden wir, weiß ich nicht, vielleicht in Deutschland, wenn wir in Deutschland nicht fündig werden, wen finden wir denn in den Nachbarländern? Genau, so gerade wenn man in den Anfängen eines Startups ist, bekommt man da oft mal die Frage, ja, aber kauft ihr dann eure Flaschen in China? Und ich frage dann eher zurück, warum soll ich meine Flasche in China kaufen? Wir haben hier auch Flaschen. Genau, das ist für uns Nachhaltigkeit, aber auch natürlich kann man Alkohol trinken schon auch mal auf den Körper reflektieren. Alkohol trinken ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, was man seinem Körper antun kann. Alkohol ist ein Nervengift, es zerstört Familien, Gesellschaften, verursacht Krankheiten. Deswegen auch vielleicht kein Alkohol zu trinken ist für alle sehr nachhaltig.
Aber wie seid ihr auf sowas gekommen? Also du hattest jetzt schon gesprochen von wir. Es gibt noch mehrere Personen. Also bist du es allein, die darauf gekommen ist? Also diese Idee hatte, zu sagen, okay, ihr habt ja, glaube ich, mit dem Gin angefangen. Wir bieten was Alkoholfreies an. Und wie lange hat das gedauert, bis ihr da was hattet?
Genau, also erste Frage, wer ist wir? Wir ist mittlerweile mein Team. Die Idee zu Laori ist auf meinen Mist gewachsen tatsächlich. Mittlerweile habe ich dann da einen Mitgründer und wir sind jetzt schon ein größeres Team, die dabei helfen, Laori in die Welt zu tragen. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich nenne es immer die Schnapsidee ohne Schnaps. Ich saß tatsächlich eines Freitagsabends vor 4 Jahren in einer Berliner Bar, wollte keinen Alkohol trinken, ich habe es einfach nicht mehr so gut vertragen, man wird dann auch irgendwann ein bisschen älter und die Wochenenden leider zu kurz und wollte keinen Alkohol trinken, einfach um mehr vom Wochenende zu haben, weil ich auch so, ich habe ein Bier getrunken, habe ich nächsten Tag so gefühlt, als hätte ich den ganzen Schnapsladen ausgetrunken und habe dann einfach zu alkoholfrei gegriffen. Zur Auswahl hatte ich eher so lauwarmes, alkoholfreies Bier und so widerliche, zuckerhaltige Schüppchen-Cocktails mit vielen Früchten. Und ich habe ausgerufen, ich will doch einfach nur Gin Tonic ohne den Alkohol. Das kann doch nicht so schwer sein. Einfach so ein Erwachsenengeschmack ohne irgendwie diese ganze Zuckerpansche. Und das gab es nicht. Und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, habe mir ein paar Sachen aus dem Ausland bestellt, weil es damals nicht so richtig in Deutschland gab, außer so Gin-Sirup mit viel künstlichen Aromen. Und habe die Sachen probiert und habe gesagt, wow, das kann sogar ich besser. Habe dann in meiner eigenen Küche destilliert, habe dann gemerkt, ach so, wir müssen doch was anderes machen, das ist doch nicht so einfach. Die schmecken schon so, weil sie so schmecken und wir müssen einfach im Prozess etwas anders machen. Und dann kam mein Mitgründer dazu. Mein Mitgründer ist Christian, der ist studierter Lebensmitteltechnologe. Das heißt, der hat dieses ganze Verfahren zu wissen, wie muss ich irgendwie ein Verfahren aufbauen, wie kann ich Dinge neu machen, um auf natürliche Weise besonders viel Geschmack aus natürlichen Substanzen zu bekommen. Und dann haben wir ein Verfahren quasi von der Parfümherstellung adaptiert und destillieren jetzt quasi Kräuter und Gewürze mit Wasserdampfdestillation statt mit Alkohol. Und daraus ist Laori entstanden.
Stark, aber du hast auch gesagt, du hast schon selbst destilliert, das heißt, du hast schon auch ein bisschen Kenntnisse, oder täusche ich mich?
Naja, also bei mir war das eher so ein Ich koche wahnsinnig gerne. Ich glaube, ich bin da auch ganz gut drin, habe so ein bisschen Verständnis für Prozesse und Verfahren, ja, und was halt irgendwie geht und wie ich irgendwie Geschmack aus Dingen bekomme. Und ich habe dann schon auch ein halbes Jahr auf meiner Couch gelesen und jeden Abend nach der Arbeit das Internet durchforstet und dann selber, also ich hatte dann auch da irgendwann den Moment, dass ich dachte so, bei Mitbewerbern aus dem Ausland, ne, war ich so, ha, ich weiß, wie es macht. So habe ich in die Küche gestellt, selber destilliert und bin dann da auch relativ nah rangekommen. Aber für mich hatte halt auch deren Produkt nichts mit Gin zu tun. Und deswegen haben die halt so geschmeckt, wie sie schmecken. Auch gut, ja, aber es kam dann irgendwann auch in meinem Research raus, die wollten zum Beispiel nie einen Gin nachstellen. Ne? Und für mich war das ein Anliegen, dass wir quasi so ein Substitut für einen Gin haben. Ja, weil hat total seine Berechtigung. Ich mag Gin Tonic, nur leider halt den Alkohol nicht. Genau, so. Und das, so fängt es ja immer an. Ne? Man liest halt ganz viel und irgendwann hast du genug Wissen und denkst so, jetzt mach ich mal irgendwas.
Und ist denn der Gin jetzt auch schon irgendwo erhältlich? Also könntest du jetzt in eine Bar gehen in Berlin und könntest ihn auch trinken, oder?
Ja, genau. Lauri gibt es jetzt schon 2 Jahre. Das heißt, wir haben Januar vor, also 2020, Lauri gelauncht. Und genau, wir sind so ein klassisches Pandemie-Startup. Wir haben nochmal unseren Namen geändert und dann war Lockdown. So. Sind da aber so ganz gut durchgekommen, haben einfach stetig unsere Community und Kunden quasi ausgebaut. Das heißt, uns kann man natürlich online kaufen, gerade für die Region, wo wir halt einfach nicht vertreten sind. Wir sind halt viel in den Großstädten dann auch in Läden, ne, weil das für uns natürlich auch naheliegender ist. Das heißt, in Berlin und Hamburg zum Beispiel findet man uns in recht vielen Läden, dass man auch einfach das Lokal kaufen kann. Genau, und wir haben so vereinzelte Bars, so, wo man auch hingehen kann, Lauri trinken kann. Pandemiebedingt natürlich noch nicht so viel, aber ich habe immer so 10 an einer Hand, wo ich sage, ja, geh mal dahin, geh mal dahin. Genau, da kann man es probieren.
Ja, sehr interessant, vor allem, wie du dich da reingefuchst hast. Wie kam denn dann bei euch so die Idee dazu, okay, wir wollen jetzt nicht nur alkoholfreien Gin machen oder alkoholfreie Getränke, sondern was treibt dich zum Thema Nachhaltigkeit an? Weil ich meine, natürlich wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen oder einfacher, in China Flaschen zu bestellen zum Beispiel.
Das kommt für mich aber einfach gar nicht in Frage. Also ich bin, glaube ich, auch einfach so erzogen worden. Meine Ausbildung ist auch so, ne? Also kleines Hintergrundwissen vielleicht auch zu mir. Ich bin, war Waldorfschülerin. Meine Verwandten, die haben einen Demeter-Bauernhof. Ja, das heißt, meine Erziehung war schon eine andere. Ja, das heißt, da wird schon auch geguckt, was für Lebensmittel isst man. Wie kann ich irgendwie ja, mit Mensch und Natur leben und arbeiten. Und ich habe dann im Studium habe ich BWL studiert und nachhaltige Entwicklung. Ja, das heißt, für mich war es immer ein Anliegen, nachhaltiges Wirtschaften quasi zu betreiben. Ja, das heißt, für mich ist BWL oder auch ein Unternehmen zu gründen kein rein ökonomisches Unterfangen, sondern da sind Menschen drin, man hat immer einen Einfluss auf die Natur und für mich ist das Interessante daran, wie kann ich all diese Bausteine miteinander verbinden, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Also macht für mich einfach keinen Sinn, weil ich habe Menschen in meinem Unternehmen, die für mich arbeiten, mit mir arbeiten und das Produkt, was wir machen, in die Welt tragen. Gleichzeitig verwende ich Dinge aus der Natur und wir haben halt einfach auch nur diesen einen Planeten. Ne? Also da kann ich nicht irgendwie kamikaze-mäßig hier durch die Welt ziehen, meiner Meinung nach.
Ja, also da möchte ich natürlich total zustimmen, aber ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, sein ganzes Unternehmen, gerade wenn man am Anfang ein kleines Budget hat, so direkt auf nachhaltige Füße zu stellen. Wie seid ihr denn da vorgegangen, um nicht dann doch in die Falle zu tappen, zu sagen, ah, okay, wir müssen jetzt hier da diesen starken Kompromiss machen? Also, worauf habt ihr besonders geachtet?
Das ist, also am Ende ist das eine Werteentscheidung, glaube ich. Also, weil wenn das für dich wichtig ist, dann machst du das halt. Und wenn du die Option in Erwägung ziehst, dann ist die Wichtigkeit für dich nicht hoch genug. So meiner Meinung nach. Ne? Weil alle sagen immer so, ja, das geht ja nicht, das ist ja mal alles so viel teurer. Unsere Zutaten sind alle oder 90% Bio, ja, obwohl wir nichts davon haben. Ja, wir können es nicht draufschreiben, wir sind von Bio-Zertifizierung ausgeschlossen. Ja, aber wir machen es halt nicht für die, das hat was mit dem Produktursprung zu tun, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Das hat was für uns damit zu tun, dass es halt besser ist, ne? Also ich weiß, das ist irgendwie cooler angebaut, ja, auch insgesamt, so zum Beispiel unsere, da wo die Rohstoffe, also die meisten unserer Rohstoffe kriegen wir aus Frankreich, da arbeiten wir mit Partnern zusammen, da werden die Kräuter und Gewürze teilweise vor Ort selber angebaut, ja. Coolste Leute, wir waren noch nie da, weil Pandemie halt, ne? So, aber die haben zum Beispiel auch dann eine Farm in Sri Lanka und in Marokko, ja, da wird auch in Bio-Qualität angebaut. Das ist wichtig für uns, weil wir verwenden auch exotische Kräuter, wie zum Beispiel im Kardamom. Ja, der wächst halt nicht in Frankreich und auch nicht in Deutschland. Ja, aber da weiß ich dann zum Beispiel, das ist ein Ehepaar, sie kommt aus Taiwan, er kommt aus Frankreich. Die haben zusammen dieses Unternehmen aufgebaut, ja, und stellen halt für uns dann quasi so Qualitätsstandards sicher, ne? Und weiß nicht, in Frankreich haben die dann zum Beispiel so energieautarke Häuser stehen, ja. Wie cool. So, das haben wir nicht zwangsläufig so gesucht, ne? So, das hat sich jetzt schon auch ergeben, aber für uns ist dann schon so, wenn wir Kräuter oder halt Zutaten, Bioqualität bekommen, dann nehmen wir sie. Wir finden nicht alles in Bioqualität, muss man auch sagen, ne? So, deswegen gehen wir da schon den Kompromiss ein, ja, aber wenn es anders geht, dann machen wir es.
Und wie entscheidet ihr dann, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt? Weil du hast gesagt, jetzt, ne, ihr hattet jetzt explizit nach jemandem gesucht, der in energieautarken Häusern wohnt. Wie entscheidest du das? Ist das dann so ein Bauchgefühl? Ihr teilt die gleichen Werte oder was ist es dann?
Nee, also am Ende muss die Produktqualität stimmen. So, für uns, weil wir ja ein Lebensmittel machen, was hauptsächlich durch Geschmack getrieben ist, ist in diesem Falle, wenn die Produktqualität nicht stimmt, ja, das heißt, nicht das beste Destillat dabei rauskommt, dann können sie noch so nachhaltig und toll sein, dann hilft uns das auch nicht weiter. Ja, so, wenn wir jetzt jemanden haben, der halt in Berlin direkt destilliert, ja, das bessere Produkt hat, aber leider nicht nachhaltig ist, dann habe ich wenigstens den Bonus, dass sie aus Berlin kommen. Ja, das ist dann schon ein Trade-off, klar. Ja, aber für uns ist gerade bei unserem Produkt, weil es so auf Geschmack basiert, eben die Geschmackskomponente wichtiger. Ne? So, dann ist für uns zum Beispiel bei der Produktion auch, ne, wir produzieren dann im Umland von Berlin, ja, für uns ist es wichtiger, dass die Produktion dann zum Beispiel im Umland von Berlin ist, als wenn wir eine 2 Cent günstigere Produktion irgendwo, weiß nicht, in NRW haben. Ja, wo wir dann jedes Mal auch ewig hinfahren müssen und das macht für uns dann keinen Sinn, ja. Da macht es dann auch wieder eher Sinn, dass wir das halt regional bei uns haben. So, das sind immer so ein bisschen, es ist ein ständiges Abwägen von Kompromissen, auch der individuellen Entscheidung, ne? Was brauche ich, was ist wichtig für mich, was brauche ich in meiner täglichen Arbeit? So, das ist ein ständiges Abwägen.
Jetzt hatten wir ja vorher schon mal gesprochen gehabt, also vor diesem Podcast, und da hatten wir auch kurz über Lüneburg gesprochen, und ich muss vielleicht nochmal auf Lüneburg eingehen, weil du hast da auch studiert. Glaubst du, dass Lüneburg irgendwie oder die Leuphana da besonders gut ist, besonders fördernd, um sowas Nachhaltiges zu machen? Also wir hatten ja auch schon mal 2 nachhaltige Unternehmen jetzt hier in unserem Podcast. Das war vielleicht auch Zufall, aber einmal war es eine Firma Mango Number 5, die noch aus StudentInnen besteht, also die noch tatsächlich studieren, aber schon gegründet haben. Und Hey Ho Müsli, das waren Leute, die in Lüneburg studiert hatten. Du hast jetzt auch in Lüneburg studiert. Ist das Zufall oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, es ist kein Zufall. Lüneburg, die Uni da legt viel Wert auf ganzheitliche Menschenbildung. Ja, das heißt, du kannst in Lüneburg eigentlich nicht einfach nur studieren. Ja, das heißt, Nachhaltigkeit wird fachübergreifend eigentlich allen eingetrichtert. Das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit, weißt du? Also das ist einfach so, Das ist halt normal. Also gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, ich fand es immer ganz spannend, weil es geht wirklich um diese ganzheitliche Menschenbildung. Ja, das ist zum Beispiel, du studierst ja nicht einfach nur BWL, ja, sondern du hast auch immer ein Nebenfach, ja. Manchmal kann es auch einfach nur Wirtschaftsrecht sein, ja, aber bei mir war es zum Beispiel nachhaltige Entwicklung, bei anderen kann es Wirtschaftspsychologie sein, Kulturwissenschaften, ja, das heißt, da erweiterst du sogar nochmal deinen Horizont, ja, dann musst du gleichzeitig immer so ein Komplementärstudium machen und auch, das kann dann zum Beispiel im Chorsing sein oder Schauspielunterricht, ja, oder Sprachen lernen. Und im ersten Semester studieren alle aus allen Fachrichtungen das Gleiche. Ja, das heißt, du wirst quasi gezwungen, über den Tellerrand hinauszuschauen, mit anderen Menschen von anderen Fachrichtungen zusammenzuarbeiten, auch wenn es das Nervigste ist überhaupt. Ja, aber das ist halt das echte Leben, weil du wirst halt nicht mit BWLern in einem Raum sitzen. Ja, und es macht einen Unterschied zu verstehen, wie denkt jemand und geht an Sachen heran, der Kulturwissenschaften studiert hat, jemand, der BWL studiert und ein Ingenieur. Weil all diese Sichtweisen machen ein Projekt besser und vielschichtiger. Und gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass es schon zu unserer Zeit jedenfalls erwartet wird, dass du nebenher arbeitest. Das heißt, eigentlich waren alle, haben nebenher einfach so einen Studentenjob gehabt. Es wird erwartet, dass du in den Semesterferien Praktika machst, um herauszufinden, was willst du eigentlich machen, dich ausprobierst, was willst du arbeiten und gleichzeitig, dass du dich sozial engagierst. Ja, das heißt, in einer Initiative, Studenteninitiative einbringst, weil schon auch dir beigebracht wird, ne? Also du gehst halt einen sehr elitären Weg auch eigentlich, ne? Und du musst zurückgeben, ja. Das ist, du kannst nicht einfach da jetzt irgendwie eine tolle Bildung bekommen, dann vielleicht irgendwann Geld scheffeln und dann irgendwie da wie der König im gemachten Bett sitzen. Ja, du hast da eine Verantwortung zurückzugeben, ja. Genau. Und Natur, aber auch Menschen, ne? Und der Gesellschaft. So, und das war immer so ein bisschen das Menschenbild, wie ich es quasi vermittelt bekommen habe. Und dadurch wird dir das, ne, wenn du da irgendwie echt auch lange studierst, ne, dann ist das halt Erziehung einfach. Ja.
Danke. Hast du denn praktisch, du sagtest Praktika und so weiter, das wird vorausgesetzt, für Praxiserfahrung schon zu sammeln, ist dann wichtig. Hast du denn vorher schon was im Lebensmittelbereich überhaupt gemacht? Oder war das wirklich so, du hast gesagt, du hast in der Bar gesessen und hast diese Idee gehabt, aber hast du irgendwas vorher im Lebensmittelbereich mal gemacht, dass du irgendwo in der Getränkeindustrie warst oder in der Lebensmittelindustrie im Studium?
Tatsächlich nicht. Also für mich, ich habe BWL angefangen zu studieren, weil ich immer mein eigenes Unternehmen gründen wollte. Das habe ich irgendwie schon 5 gesagt, dass ich mal mein eigenes Café oder Restaurant aufmachen möchte. Nach der Schule kannst du dann nicht irgendwie mit 20 sagen, ach ja, jetzt mache ich mein eigenes Café-Restaurant auf. Dafür hatte ich dann auch zu wenig Ahnung von irgendwas. Und dann habe ich so ganz vernünftig erstmal BWL angefangen zu studieren, ne? Weil ich komme halt irgendwie aus dem Musikerhaushalt. Meine Mutter ist Musikerin. Da ist das jetzt nicht so die Wiege gelegt, dass man irgendwie ein Unternehmen aufmacht. Und ich habe das Studium tatsächlich genutzt, ganz viel andere Dinge zu machen, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo macht man Praktika? Die coolen Unternehmen, die waren irgendwie alle so im Süden, ne? Irgendwie Alnatura oder so. Da hätte ich gerne mal ein Praktikum gemacht, kam ich aber irgendwie nicht drauf und hier gab es halt dann nur so Nestle dieser Welt, ja, und das sind jetzt nicht so die Unternehmen gewesen, wo ich ein Praktikum gemacht hätte, so, und für mich war das eher dann viel ausprobieren in den Bereichen, also ich habe wirklich, ne, ich habe einfach alles ausprobiert, was ich jemals dachte, so, das finde ich cool. Also ich habe in Kultureinrichtungen gearbeitet, von bis Strategie- und Trendbüros, ja, um so eine ganze Bandbreite an Erfahrung zu sammeln. Genau, aber ich habe tatsächlich nie in Lebensmittelunternehmen gearbeitet. Ich habe viel in der Gastronomie gearbeitet, ja. Das heißt, das hat mich immer begleitet, genau, aber keine Produktion.
Du hast ja gesagt, du hast auch einen Co-Gründer. Wann ist er denn dazugekommen später und wie habt ihr das überhaupt geschafft? Also Ich stelle mir das immer so vor, wenn man gerade wenn man irgendwas richtig produziert, braucht man ja auch ein gewisses Startkapital und ordentlich Zeit, weil das ja sehr viel mit Experimenten zu tun hat. Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, also ich habe ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr Vorlauf gehabt, bevor Christian eingestiegen ist. Das war aber eher so, ich hatte irgendwie die Idee, habe irgendwie schon mal angefangen, in so einem Startup Accelerator wurde ich aufgenommen, habe irgendwie angefangen, meine eigene Küche zu destillieren, habe da so ein bisschen das schon viel gelesen, viel gemacht, habe auch schon meinen Job verlassen, wusste so, ich mache das. Genau, und hatte quasi dann so ein halbes, dreiviertel Jahr Vorlauf, bevor Christian eingestiegen ist. Und dann ab dem Tag, wo Christian eingestiegen ist, haben wir einen Plan gemacht, bis wann das Produkt fertig ist, wann wir es launchen. Weil am Ende, wir haben auch nur so viel Geld gehabt, um quasi nichts zu tun. Ne? Also das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, was brauche ich, um meine Miete zu bezahlen? Genau, und ich habe erstmal habe ich Arbeitslosengeld gekriegt und dann habe ich nebenher so ein bisschen Beratung gemacht. Ja, das heißt, so habe ich meinen Lebensunterhalt erstmal finanziert und Christian hatte ein Stipendium noch. So, das heißt, so haben wir erstmal 9 Monate überbrückt und für die Produktentwicklung brauchst du nicht viel. Ne? Da musst du irgendwie Mut haben, random Leute anzuschreiben und auch so Tastings machen zu können. Und sonst ist das halt irgendwie hier mal da mal irgendwie ein paar kleine Rohstoffe kaufen, aber das ist jetzt noch nicht so teuer. Ne? Genau, und dann der Hauptbatzen war dann einfach die Produktion. Und genau, was wir gemacht haben, ist, wir haben unsere eigenen Ersparnisse erstmal reingebracht. Ne? Das war jetzt irgendwie auch nicht viel. So andere kaufen halt Häuser, kriegen Kinder. Wir haben halt ein Unternehmen gebaut, so. Und haben aber bei der Gründung auch einen kleinen Business Angel mit reinbekommen. Das hat dann auch noch mal ein bisschen geholfen. Dann haben wir auch noch ein Stipendium gekriegt. Es gibt ja so ganz viele Gründerstipendien. Das heißt, da war dann für ein Jahr unser Lebensunterhalt auch gesichert. Und dann haben wir den Produktlaunch über eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das heißt, da konnten dann, wir haben schon über ein halbes, dreiviertel Jahr auf Instagram die Leute quasi mitgenommen auf unsere Reise. Das heißt, ne, jedes Mal, wenn irgendein Tasting war, wie auf einem Event war, irgendwas, wieder irgendwie 10 Leute auf Instagram in Newsletter rein. So, und dann hatten wir da schon so eine Basis und dann haben wir auch tatsächlich innerhalb von 3 Wochen Produkte im Wert von 22.000 Euro vorverkauft. So, und das ist natürlich erstmal ein tolles Startkapital, ne? Das heißt, wir hatten da so ein bisschen Spielgeld, um das auch alles quasi uns so ein bisschen vorzufinanzieren. Und wenn erstmal auch so der eigene Lebensunterhalt gesichert ist, ne, dann sind die größten Sorgen auch erstmal los, ne? Also das ist jetzt so, wir hatten jetzt nicht so die großen Sprünge, war nicht möglich, aber du kannst irgendwie essen, du kannst wohnen und du kannst ja auch mal irgendwie ab und zu eine neue Hose kaufen. Ja, und dann hatten wir zum Beispiel so einen geilen Coworking-Space, da haben wir irgendwie 50 Euro im Monat gezahlt. So, ne? Das war dann so unser Büro. Genau, und dann haben wir ab Tag 1, ab oder Monat 1 einfach Umsätze gemacht. Ne? Und dann war sowieso Corona und dann war so, haben wir uns ein Ziel gesetzt, bis wann wir Summe X an Umsatz pro Monat machen müssen, weil die Investoren haben ihre Assets eingefroren, Supermärkte konnte man kein Sales zu machen und dann mussten wir einfach ranklotzen. Also wir haben einfach, wir sind im Pandemie-Modus, sind wir in Überlebenskampf gegangen. So, und haben halt sehr viel gearbeitet.
Ich hatte mich schon gewundert, dass Friederike die Frage nicht stellt, aber du hattest gesagt Business Angel. Wie nachhaltig ist denn euer Business Angel? Weil das interessiert uns natürlich auch mal besonders. Also das ist es dann auch eine Person, die dann auf Nachhaltigkeit besonderen Wert legt, die auch schon vielleicht bei anderen nachhaltigen Unternehmen sozusagen aktiv ist? Oder ist das ganz neu?
Also ich glaube, also bei unser Business Angel, das ist jetzt sehr divers, aber wir merken schon zum Beispiel, also wir machen jetzt zum Beispiel auch gerade wieder eine Finanzierungsrunde und ich muss jedem Investor, Business Angel unseren Impact erklären. So, die wollen ganz konkret wissen, was ist unser Impact, einmal gesellschaftlich, aber auch für die Umwelt. Ne? Also zum Beispiel haben wir jetzt tatsächlich letztes Wochenende war einer so, meinst du, ja, was willst du wissen bei Umwelt-Impact? Also, na, es wäre jetzt schon gut, irgendwie zu wissen, ob ihr, weiß nicht, 50% der Energie einspart, die sonst für eine Gin-Produktion anfällt. So, wir haben die Kalkulation aufgestellt und ich kann jetzt stolz sagen, dass wir 70% einsparen. Ja, das heißt, wir brauchen nur 30% der Energie, die quasi sonst für einen Gin quasi genutzt wird. Ja, gleichzeitig auch so volkswirtschaftlich gesehen, ne? Also zum Beispiel die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkoholkonsum belaufen sich pro Jahr auf 57 Milliarden Euro. Ja, das heißt, das sind Kosten durch Krankheiten, die auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Das ist von Krebs bis Suchterkrankung, ja, das alles. Dann volkswirtschaftliche Folgen, das sind dann auch zum Beispiel Paare, die sich scheiden lassen, weil Alkoholkonsum, ne? Kinder, die dann irgendwie bei getrennten Eltern aufwachsen, all das. Ja, und da können wir auch mal sagen, ne? Alkoholfrei ist dann doch irgendwie besser für alle.
Und aus dem Grund habt ihr gleich nachgelegt und habt jetzt sozusagen alkoholfreien Whisky. Und
Rum.
Whisky, ich sag schon, oh Gott, ich denke an Whisky, ich habe die falschen Bilder im Kopf. Rum, ja, vielleicht kommt der komplett, sorry, ich habe das wieder weg, nein, Rum, alkoholfreien Rum. Und wie ist es dazu gekommen, also gerade zu Rum, wie habt ihr das gemacht?
Genau, also für uns war das immer klar, dass wir ein Produktportfolio aufziehen wollen. Also es macht immer Sinn, wenn man ein Unternehmen startet, einmal die Strategie für die nächsten Jahre durchzudenken. Auch so, ne? Was ist eigentlich, wenn man halt eine Idee hat, muss man sich schon überlegen, was sind denn die nächsten Produkte, die du launchst? Weil mit nur einem Produkt wird es schwierig, auch einfach, weil Produktlebenszyklen ja ein Ding sind, ja, die existieren ja, ja, und irgendwann nimmt das einfach dann ab, dass du einfach weniger verkaufst. Das heißt, du musst da auch irgendwie nachlegen, ne? Auch einfach, weil sich eine Gesellschaft verändert. Ja, genau. Deswegen war das für uns immer klar, dass wir ein Portfolio an Spirituosen-Alternativen machen wollen. Und da, warum wir jetzt als erstes Gin gemacht haben, war für uns eher wir fanden die Produkte, die auf dem Markt fahren, einfach fürchterlich. Und wir waren so, boah, das können wir halt auch besser. So, und dann war das für uns eine Entscheidung, okay, wir machen jetzt Rum, weil das kannst du nicht trinken, was da auf dem Markt ist. Genau, so jetzt im Sommer kommt irgendwie eine Aperitivo-Alternative, weil irgendwie so Aperol Spritz letztes Jahr im Sommer war irgendwie so ein bisschen der Genickbruch für uns. Wir brauchen da jetzt was für uns, so purer Eigennutz. Genau, und dann kommt tatsächlich auch der Whisky Ende des Jahres.
Das wusste ich nicht. Also das war jetzt wirklich, das war Zufall, ne? Aber mit dem Whisky. Aber das heißt ja auch irgendwie wahrscheinlich, dass wenn es wieder sozusagen mehr echte Tastings gibt, also wo Menschen wirklich beisammen sitzen können, was ja wirklich zurzeit irgendwie immer noch ein bisschen ulkig klingt, aber wirklich beisammen in größerer Runde, da könnte auch dann sozusagen könnten diverse Getränke von euch ausgeschenkt werden und das würde euch wahrscheinlich auch so einen kleinen Schub geben, oder? Das gab es ja wahrscheinlich fast noch gar nicht. Also außer im Sommer letztes Jahr oder so mal, dass dann sozusagen so Tastings auch angeboten wurden. Ich tippe mal, also ich denke da an einen Freund, der sozusagen so Tastings mit echtem Alkohol anbietet und der davon lebte, also zumindest bis vor der Pandemie lebte und dann auch Online-Tastings anbot, aber das war natürlich was ganz anderes. Also wird es wahrscheinlich bei euch schon so sein, dass das echte Tastings euch auch nochmal so einen Schub geben oder meinst du eher nicht oder ist es an sich egal?
Ja, total. Ne? Also das ist jetzt ja mit dem Gin Gott sei Dank auch schon so. Weil wir haben ja das Produkt so entwickelt, dass du quasi jeden Gin-basierten Cocktail und Longdrink damit quasi alkoholfrei nachstellen kannst, also jeden Gin-basierten. So, das heißt, du kannst mit der einen Sorte schon eine Vielzahl an Drinks machen. Dann hast du einen Laurien Tonic, du hast irgendwie ein London Mule, du hast einen Gin Basil Smash. Ja, das heißt, da habe ich die Möglichkeit, quasi Leute zu adressieren, die bitter mögen, Leute, die irgendwie Ingwer mögen und Leute, die es ein bisschen süßer, frischer mögen.
Da ist mir gleich die Frage gekommen, Berlin ist natürlich ein gutes Pflaster, weil es natürlich auch viele Bars gibt oder viele wahrscheinlich, wie heißt denn? BarkeeperInnen, jetzt, die auch alkoholfrei mittlerweile mixen, wo es ganz gut passt, glaube ich, einfach auch, dass ihr sowas anbietet, oder? Gibt es denn da schon so Exklusivgeschichten irgendwie, wo ihr was anbieten könnt auch?
Noch gar nicht, ne? Also pandemiebedingt haben wir wenig Fokus auf die Gastronomie gehabt, weil die einfach ein bisschen andere Sorgen hatten, als alkoholfrei zu listen. Genau, deswegen, wir haben klar welche, die wir irgendwie kennengelernt haben oder die uns dann geschrieben haben und gesagt haben, so hey, wir hätten sehr, sehr gerne Lauri. Aber wir hatten jetzt keinen starken Fokus drauf. Meine Prognose war immer, dass ab April 2022 wird die Pandemie in den Hintergrund rücken. Und ich zähle noch stark darauf. Deswegen vielleicht geht es jetzt dann ab diesem Jahr auch bei uns mit der Gastronomie los.
Ich hatte nur gelesen, dass, also das war im Tagesspiegel, also das war vielleicht eine selektive Wahrnehmung, dass ich nur gemerkt habe, okay, es geht da viel, oder es ging in einem Artikel ganz konkret zum Beispiel um Alkohol und junge Menschen, die dann süchtig sind. Und da war dann gleich die Frage für mich irgendwie, also es gibt ja Alternativen, ne? Also es gibt ja, die gibt es ja schon, also nicht nur durch euch und so weiter, und warum werden die nicht zunehmend genutzt und auch in Bars oder so, ne? Also ich meine auch, ohne Lauri, bevor es euch gab, hätte es ja schon bessere Getränke geben können, theoretisch, auch alkoholfrei, aber gab es nicht. Und das war auch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren leider schon so, dass dann die Leute, die dann keinen Alkohol trinken wollten, Wasser trinken durften oder eine Cola oder so. Das ist einfach komisch. Also.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen gesellschaftlich bedingt, ne? Also jetzt nicht nur, dass wir Alkohol so feiern, aber auch einmal mal so zu überlegen, wer sind die Menschen, die alkoholfrei trinken? Wo halten die sich eigentlich auf? Und wer arbeitet zum Beispiel hinter der Bar? Ja, das sind halt Leute, die sind Alkoholliebhaber. Ja, die mögen das und die haben den Sinn und Zweck einer alkoholfreien Spirituosenalternative einfach nicht verstanden. So. Gleichzeitig ist dann aber auch die Frage zum Beispiel, wer trinkt denn alkoholfrei? Ja, und sind die, hängen die zwangsläufig in einer Bar ab? Ja, wahrscheinlich eher nicht, weil die dann einfach nicht so eine gute Zeit haben, ja, weil sie dann eben auch ein Wasser trinken müssen, ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, was machen die eigentlich? Was macht man mit der schwangeren Freundin? Da geht man vielleicht eher ins Restaurant, ja. So, da ist dann das höchste der Gefühle mal irgendwie ein alkoholfreier Drink irgendwie, aber ist auch nicht geil, ne? Und für uns war so ein bisschen die Erkenntnis, dass die Leute, die alkoholfrei trinken, das eher zu Hause ausprobieren, ja, und dann irgendwie eine Dinnerparty mit Freunden machen. Und quasi so war auch so ein bisschen unsere Produkteinführung, ne? Und dass wir eher gucken, dass wir die Leute zu Hause erreichen, das war dann netterweise durften dann sowieso einfach alle zu Hause bleiben, was für uns natürlich auch noch von Vorteil war. Aber wir sehen jetzt auch, dass quasi auch die Barkeeper langsam sich dem Thema annähern und offener geworden sind, was alkoholfreie Spirituosenalternativen angeht.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich treffe jetzt nicht mehr, auch in Berlin, ich treffe immer mehr Leute, die sagen, nee, ich trinke jetzt gar keinen Alkohol mehr und die sich total freuen, dass es jetzt diese ganzen Alternativen gibt. Mein Mann hat auch Dry January gemacht und der ist begeisterter Cocktail-Fan und mixt alles Mögliche und hat alles alkoholfrei gemacht. Also ja, von daher cool. Glaube ich, seid ihr so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, ich werde das auch mal ausprobieren. Was mich jetzt noch interessiert, du hast ja schon gesagt, ihr habt dieses Jahr noch einiges vor, neue Produkte kommen raus. Was plant ihr denn im Sinne der Nachhaltigkeit dieses Jahr? Habt ihr da irgendwelche Ziele, die ihr erreichen wollt?
Oh, Ziele für Nachhaltigkeit. Also wir haben eher so kleinere Sachen, ne? Bei uns ist gerade, was das Produkt angeht, sind wir schon sehr, sehr gut. Ne? Wir gucken immer mal wieder, dass wir irgendwie noch ein paar Inhaltsstoffe irgendwie, also so, keine Ahnung, wir haben so eine, wir verwenden zum Beispiel die Zitronensäure. Die haben wir bisher nie in Bio-Qualität gefunden. So, jetzt seit Ende des Jahres haben wir die auch endlich in Bio-Qualität. Ne? So, unsere komplette Verpackung ist rein papierbasiert, ne? Also auch so die Versandkartons, alles recycelte Pappe, Füllmaterial, nur Papier. Und ich habe so einen Plastikteil an der Flasche, diese Siegelkapseln, ja? Die sind bei uns Plastik. Ich habe da letztes Jahr schon jemanden dran gesetzt, einen riesigen Research zu machen. Dass wir da aus PLA wenigstens bekommen, ne? Weil für uns Papiersiegel sind nicht wirtschaftlich. Weil am Ende steht dann da ein echter Mensch, ja, und muss dieses scheiß Siegelperlen draufkleben. Und ich bin pro, dass Menschen nicht dumme Arbeit machen müssen. Ja, weil sonst, da werden die blöd im Kopf. Sorry, aber ja. Ne? Also auch so Fließbandarbeit ist das Schlimmste für Menschen, glaube ich, meine Meinung. So, deswegen würde ich da ungern ein Papiersiegel haben, damit ich dann einen Mensch habe, der das da rankleben muss. Genau, das ist so ein bisschen, das möchte ich auch dieses Jahr wieder nochmal angeben, dass ich jetzt da dieses letzte Plastikteil irgendwie entfernen kann von dieser Flasche. Das nervt mich. So, das ist mein größtes Ziel. Genau, aber ansonsten ist das halt, das ist Teil unserer Produktstrategie. Ne? Also jedes neue Produkt, das wird einfach zwangsläufig immer so sein, dass es so nachhaltig wie möglich ist. Ja.
Irgendwann gibt es hoffentlich dann auch so eine Kiste von euch, eine Kiste mit den Flaschen drin, irgendwie mit Pfandflaschen, die wir dann zurückgeben können. Immer so, das wäre natürlich ein Traum. Also das ist ja.
Ach genau, das ist das Hauptthema. Genau, also wir haben ja, genau, bei uns sind ja, das sind ja Einwegflaschen, keine Mehrweg. Und das ist ganz interessant. Da beobachten wir, dass es wird irgendwann da auch Pfandflaschen für geben. Also das ist gar nicht so abwegig. Genau, also weil wir, ne, wir, die Flaschen sind mega schön. Wir haben, also was zum Beispiel da für uns wichtiger, wir hätten ja so einen Korkenverschluss nehmen können. Wir haben extra einen Drehverschluss genommen, dass die wiederverwendet werden können. Ja, und schreiben uns halt so viele, was soll ich jetzt mit den Flaschen machen? Nehmt ihr die zurück? Das macht für uns keinen Sinn, weil wir die gar nicht waschen können, ne? So, da schiffen wir den auch wieder durch die ganze Nation, um die irgendwo zu waschen, dass die dann wieder komplett zurückgeschifft werden. Aber genau, da gibt es sehr viele Initiativen, dass solche Spirituosenflaschen auch endlich wiederverwendet werden und Pfand, ins Pfandsystem quasi eingebracht werden. Also das ist tatsächlich so eine Frage, kommt das noch dieses Jahr oder kommt das nächstes Jahr? So, da passiert viel.
Ich habe das ja schon mal erzählt in diesem Podcast hier mit Fair Grapes irgendwie. Also hier, wo wir wohnen beispielsweise, da kaufst du ja wirklich dann Wein nicht flaschenweise, sondern in Kisten. Und da bringst du auch die Kiste mit den Flaschen wieder zurück. Also weil ja. die WinzerInnen, die wollen die auch zurückhaben, also die Flaschen. Es gibt gar keinen Pfand darauf, glaube ich, sondern das wird einfach angenommen. Also das wird einfach angenommen, dass du wieder zurückbringst. Finde ich auch eine sehr gute Sache. Und vielleicht geht es ja mal in die Richtung. Ja, schön. Ja. Stella, wir sind am Ende. Vielen Dank, also für die offenen Worte immer auch so und für die Rundreise durch euer Unternehmen und war total spannend. Danke an dich.
Vielen Dank an euch für die spannenden Fragen.
Gern geschehen und danke an Friederike und wir können wie immer nur sagen, hört rein irgendwie, empfiehlt uns und bleibt alle gesund und munter. Danke.